Es gibt ja Menschen, die sind von Hiddensee nie zurückgekehrt von der schönen Insel, aber Sergei Lochthofen ist zurückgekehrt, nicht zuletzt deswegen, weil wir natürlich jeden Montag plaudern und darüber freue ich mich. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Ja, schöne Grüße von der Ostsee, war rau, Regen, alles was dahin gehört im Oktober. Leider nicht so ein schöner Tag wie gestern, aber trotzdem, Insel ist immer schön.
Was hat denn die Insel Hiddensee, das war ja so ein kleines Refugium, nicht nur für die Berlinerinnen und Berliner, das war ja ein Rückzugsgebiet und war ja was ganz, ein ganz spezielles Stück DDR. Was da ist denn davon noch übrig geblieben?
Oh ja, ich glaube, der Mythos wird immer größer, umso größer die Entfernung dahin. Ich habe es immer ein bisschen so als Berliner Mischpoke empfunden. Das heißt, die hatten natürlich den näheren Zugriff und da hat sich ein bisschen was entwickelt. Zu Ostzeiten kam man eigentlich relativ schlecht dahin, wenn man nicht gute Beziehungen hatte, wie immer bei den Dingen im Osten. Heute kann man da als normaler Tourist hinfahren, in Schaprot das Auto abstellen, dann ein paar Tage auf der Insel verbringen. Hat sich auch ein bisschen verbessert. Natürlich, die Hauptwege sind immer noch von der NVA, diese berühmten Platten, die an der Grenze ja bei uns auch hier liegen. Also es hat so eine Mischung zwischen alt und neu. Kann sogar jemandem gefallen. Ich habe viele aus dem Westen getroffen, also die speziell für sich Hiddensee entdeckt haben. Das ist interessant. Und das Schöne ist natürlich jetzt um die Jahreszeit, dass die Insel nicht ganz so überbevölkert wie sonst. Da kann man schön spazieren gehen, mit Kindern spielen. Mhm. Also insofern ein bisschen wie der Rennsteig eben halt, nur mit mehr drumherum.
Dann wandern wir mal von der Insel Hiddensee zum Tal der Ahnungslosen. So wurde ja zumindest Teile von Sachsen, also auch Dresden genannt, weil man da kein Westfernsehen empfangen konnte. Jetzt ist ja Sachsen dermaßen im Fokus, unter Druck, nicht nur der sächsische Justizminister und alle schimpfen auf die Sachsen. Sie haben ja schon vor einiger Zeit, vor vielen Monaten, auf die sächsische Polizei und die Justiz geschimpft. Da dachte ich, naja, der Herr Lochthofen, der übertreibt wieder ein bisschen, dass er so auf die Sachsen schimpft. Am Ende hatten Sie wieder mal recht.
Ja, schimpfen ist vielleicht das falsche Wort. Also wir haben ja mit Pegida, AfD und den ganzen NSU und anderen Geschichten ja immer wieder mit Sachsen zu tun gehabt. Und denken Sie allein daran, dass der Jugendfahrer aus Jena, wie der von der Justiz verfolgt worden ist, also Leute, die sich den Nazis entgegengestellt haben. Das hat natürlich einen realen Hintergrund. Sachsen hat eine etwas andere Geschichte, als wir es haben. Und ich glaube, dieser schlechte Lauf, man produziert ja ein Ding nach dem anderen. Denken Sie an den 3. Oktober, die Feier, denken Sie an Heidenau. Die Sachsen sind fast so ähnlich wie die Bayern, sehr selbstgefällig an vielen Stellen. Das heißt, wenn wir es machen, muss es gelingen und wenn wir es nicht können, dann kann es niemand und so weiter. Das ist ja auch die Argumentation im Augenblick jetzt nach diesen tragischen Ereignissen in Leipzig, nachdem sich dieser Terrorist umgebracht hat, was an sich in Deutschland nicht selten in Gefängnissen passiert, ich glaube die Woche mehrfach. Das heißt, man hat es mit Routine, mit, ja, wir können das alles gemacht und nun ist es sozusagen passiert und jetzt sind alle wieder erschrocken. Aber ich glaube nicht, dass es in Sachsen tatsächlich tiefer geht. Das ist eine Geschichte, die über Jahrhunderte gewachsen ist. Die sind auf der einen Seite untertan, Dresden ganz speziell, die hatten ihren König, da sind sie immer noch ein bisschen davon beeindruckt, dass das so schön war früher. Und diese Melange gibt eine Selbstgefälligkeit, die überhaupt nicht mehr in die Zeit passt und schon gar nicht nach Sachsen, wo man, wie gesagt, eine ganze Serie, also doch ziemlich grober Fehler hingesetzt hat. Und dann ist es auch nicht, jetzt sagen wir, jetzt wird Kopf des Justizministers gefordert. Ich meine, der hätte sich vor die Tür legen sollen oder was auch immer. Ich weiß nicht, was man sich davon verspricht. Hat auch bitte dieses Ritual, was Mittelalterliches. Also man will jemanden hängen sehen. Früher sind sie ja hier in Erfurt und überall dann noch mit Picknickkörben hingegangen, haben dann ein schönes Hühnchen gegessen und haben dann zugeschaut, wie jemand gehängt wird. Ja. Und so ähnlich ist das in der Öffentlichkeit heute auch. Das bringt nicht viel. Die Grundeinstellung in Sachsen stimmt nicht. Und insofern diese Entwicklungen, Neonazis 10% im Landtag, die Pegida-Gründung und das Ganze, das passt alles einfach vor diesen Hintergrund. Und da muss man was tun. Mhm. Das ist viel schwerer. Das sind Einstellungen, die sind über Generationen gewachsen.
Also bestätigen Sie im Grunde das, was durch den Blätterwald derzeit rauscht und durch die Feuilletons und natürlich auch durch die Satire-Sendungen, dass die nicht nur die Ostdeutschen, aber vor allen Dingen die Sachsen eben die Rassisten sind, die Fremdenfeinde und dass die auch hinterwäldlerisch sind.
Das ist ja das nicht die, aber es ist ein Teil. Beachtlicher Teil und der hat nicht die Scheu wie im Westen, wo einfach, sag ich mal, die Gesellschaft viel reifer ist und länger gewachsen ist. Der hat nicht die Scheu, man platzt damit raus, man ist in der Gesellschaft nicht sofort geächtet, wenn man so etwas macht. Das ist im Osten insgesamt verbreitet und in Sachsen zeigt sich das so wie einem Brennpunkt in besonderer Weise. Und insofern ist diese tragische Geschichte, dass dieser Gefangene sich umgebracht hat und dadurch auch nicht mehr aussagen kann, was denn nun als Hintergrund da gelaufen ist, passt eigentlich in die Serie, man kann sie nicht vorhersagen, aber das passt hinein. Und da kann ich nur mit Bob Dylan dazu sagen, Knockin' on Heaven's Door, der klopft jetzt oben an, mal sehen, ob sie gnädig sind mit dem. Ich weiß es nicht bei diesen ganzen Geschichten mit den Selbstmördern, ob das wirklich so einfach geht. Hier unten ein paar Leute mitreißen, oben kommt man ins Paradies.
Zur noblen Geste kommen wir ganz am Schluss. Vorher müssen wir noch auch die sehr unangenehmen Themen abhandeln. Ein unangenehmes Thema ist natürlich ein bemerkenswerter Fund, diese DNA-Übereinstimmung von Bönhardt und der Fall Peggy. Also jetzt kommt sozusagen Kinderpornografie, Kindermord dazu. Das ist ja, hätte kein Mensch gedacht, oder hätten Sie das jemals geahnt, dass es da eine Verbindung gibt?
Nein, nachdem wir schon einen Bob Dylan-Titel haben, würde ich den nächsten vorschlagen, Tell Me That Isn't True. Ich hoffe, es stimmt nicht, aber es stimmt natürlich. Also es gibt ja Hinweise, die schon viel länger da sind, dass zwischen diesen ganzen Neonazis in Jena, in diesem Raum und hier, also auch Kinderpornografie und Misshandlung von Kindern und Missbrauch, dass das doch miteinander zusammenhängt. Sind ja auch schon einer verurteilt, andere sind im Verdacht und der Bönhardt scheint offensichtlich auch bei einem Fall in den 90er Jahren schon verhört worden zu sein. Das heißt, es passt eigentlich dazu. Es ist aber schrecklich, die Perspektive, dass die Herrscher, dass diese Männer, abgesehen von den Morden, die man ihnen zur Last legt, also auch hier auch offensichtlich eine blutige Spur hinterlassen haben. Wir können das jetzt nur ja spekulieren, aber die Anzeichen mit der DNA sind schon ziemlich deutlich und es ist ein Abgrund, der sich da auftut, also auch diese Verbindung zwischen Neonazis und einer Form von Kriminalität, wie wir sie hier im Land ja nur punktual irgendwo in Einzelfällen hatten und hier ist eine ganze Serie. Also wir wissen auch natürlich, dass Menschen, die jemanden ermordet haben, später auch viel leichter erneut morden. Das heißt also, das passt dann auch wieder zusammen, dass da schon in den 90er Jahren einiges passiert ist, bevor es diese Serie dann kam in den 2000er Jahren. Und Frau Zschäpe schweigt, die ist ja jemand, der einiges dazu sagen könnte, wenn wir sehen, was sie uns da bis hier verkündet hat. Das steht in keiner Relation zu den Ereignissen selbst. Also das zeigt die Abgründe einfach dieser ganzen Richtung.
Nicht nur viel Arbeit für die Ermittlungsbehörden, sondern auch für die Untersuchungsausschüsse, die im Grunde jetzt ihre Arbeit erweitern. Und das ist schon, da liegt noch einiges vor uns.
Ja, also es ist ja, schon diese Serie, die ja bekannt ist, ist ja ungeheuerlich in ihrer Art, dass Familienväter einfach ohne jeglichen Hintergrund erschossen worden sind. Das ist ja schon schrecklich genug und zeigt, wie militant, wie verkommen eigentlich auch die Gedankengut dieser Gruppen sind, die ja zum Teil heute auch bei Pegida und bei anderen da mitmischen. Das heißt, dieses Umfeld ist ja nicht aufgelöst, ist ja nicht weg. Und übt offensichtlich eine gewisse Attraktivität sogar aus auf einen Teil dieser Szene, aber dass das sich dann auch noch mischt mit Kindermord, also es passt dazu, aber man will es wirklich gar nicht glauben.
Dann reden wir weiter über eine vielleicht positive Geschichte, der Länderfinanzausgleich. Das war das große Damoklesschwert, was nicht nur über Thüringen schwebte, dass die EU-Förderungen wegfallen und der Länderfinanzausgleich tiefe Löcher in die Haushalte der Ostländer reißt. Wie beurteilen Sie jetzt denn die neue Regelung zum Länderfinanzausgleich? Ist das, wie Herr Ramelow und auch Herr Stolper, ich bin ja gesagt, Herr Seehofer sagt, ein Erfolg?
Das ist ein schönes Thema, das illustriert, dass wirklich wichtige Sachen eben halt nicht sexy sind, wenn sie nicht personifiziert werden können, personalisiert werden können. Das heißt also, wenn jetzt dort eine Klar stattgefunden hätte und Herr Seehofer Herrn Schäuble gewürgt hätte oder so, oder Bodo Ramelow noch dazwischen gegangen wäre und hätte noch ein blaues Auge bekommen, dann hätten wir eine große Diskussion über Finanzausgleich, wie brisant das ist und wie wichtig das Thema ist. Wird es gelöst, und es geht hier um Milliarden, es geht Milliarden für Thüringen, es geht Milliarden für andere Regionen in Deutschland, es geht auch darum, dass man letztlich zwischen den wohlhabenden, erfolgreicheren Ländern und den anderen teilt, auch der Bund da mitmischt mehr, als es in der Vergangenheit gewesen ist, dass das alles die normalen Menschen, obwohl es sie viel mehr betrifft als viele diese Sensationsstories, dass das einfach übergangen wird, interessiert nicht, ist nicht spannend. Obwohl es unsere Zukunft viel mehr beeinflusst als vieles von dem, was wir sonst die Woche aufregend erlebt haben. Also insofern sage ich mal, es ist interessant, also wie das Publikum auf solche Sachen reagiert. Dass über 2020 nun die Finanzen geordnet sind, ist eine sehr gute Nachricht für Thüringen, weil wir sind nach wie vor schwach auf der Brust und wir werden nach wie vor die Hand aufhalten müssen. Und dass das, sage ich mal, nicht mehr unter diesem Druck steht, dass Bayern oder Baden-Württemberg da ausscheren und nicht mehr mitmachen. Das ist schon eine gute Geschichte, aber leider, wie gesagt, vom Publikum kaum bemerkt. Mhm.
Trotzdem nochmal, wie bewerten Sie denn oder wie erklären Sie sich denn, dass es so ein Erfolg für die Länder war? War das eine Befriedung auch im Hinblick auf...
Das hat was mit dem nächsten Jahr zu tun. Das nächste Jahr ist ein Wahljahr. Das heißt, Schäuble und Merkel wollen nicht noch an dieser Front eine Diskussion. Sie haben ja genug erstens mit der CSU zu tun. Seehofer ist natürlich ein treibender Kern hier gewesen. Das heißt, das stille Klären und das auf Kosten des Bundes, das heißt, Schäuble wird da in die Tasche greifen müssen, mehr als es sagen wir, in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Das ist eine taktische Entscheidung, die aber letztlich strategisch richtig ist.
Das heißt, das ist gut für die Länder, auch für Bayern, auch für Geberländer, aber eben vor allen Dingen auch für die Ostländer und damit auch für Thüringen.
Selbstverständlich, wir konnten ja nicht davon ausgehen, dass der Solidarzuschlag und alles, was damit zusammenhängt, einfach weitergeführt wird. Das heißt also, dass das gesichert ist und darüber auch keine Diskussion mehr ist, das ist schon mal wirklich ein ganz gutes Zeichen. Und insofern sei jetzt mal leider unterm Wert verkauft in der Öffentlichkeit, aber das ist nun mal so.
Ist nun mal so. Was überhaupt nicht unterm Wert verkauft wird, ist das Theater, das Riesentheater im Wahlkampf zur Präsidentschaft der Vereinigten Staaten von Amerika. Jetzt weiß sich wahrscheinlich Donald Trump gar nicht mehr zu helfen. Jetzt fordert er einen Drogentest für Hillary Clinton vor dem nächsten TV-Duell. Ist er am Ende oder hat er erst richtig Fahrt aufgenommen? Hat er sich richtig warm gelaufen jetzt?
Auch da ein Bob Dylan-Titel, I don't believe you, also ich glaube natürlich kein Wort. Es ist ein peinlicher Mann, trotzdem mit einer hohen Chance auch Präsident zu werden. Das heißt, wir haben ja fast das Gefühl, dass George Bush ein großer Intellektueller gewesen ist gegen ihn. Das heißt, er bedient natürlich just die Gelüste und Ressentiments seines Publikums, Männer, ein bisschen wie Pegida gemischt, weiß, ängstlich, unsicher, was die Zukunft anbelangt. Und da kann es nicht peinlich genug zugehen. Die werden immer sagen, ja, das hat der Mann toll gemacht und ich hätte es an seiner Stelle auch nicht anders gemacht. Und wenn ich könnte, würde ich auch keine Steuern zahlen. Und wenn ich könnte, würde ich auch die Frauen krapschen und so weiter. Das heißt, dieses ist nicht so selten verbreitet, auch in unserer Gesellschaft. Und in der amerikanischen kommt das viel unmittelbarer und brutaler zum Ausdruck. So dass Trump eins verstanden hat, das ist eben der Unterschied zum Finanzausgleich. Du musst provozieren, du musst personifizieren, damit, sag ich mal, Aufmerksamkeit für dich entsteht. Und dann ist es fast egal, ob das negative oder positive Schlagzeilen sind. Deswegen zum Beispiel so ein Ausfall, wieder sehr primitiv an dieser Stelle. Es ist ja keiner da, der sagt, wir testen mal, was der im Kopf hat. Ja. Natürlich lässt sich ein Schmerzmittel irgendwie nachweisen. Also ablenken von Themen, ablenken von dem, dass man keinerlei Sachkenntnis hat, ablenken davon, dass man, sag ich mal, katastrophale Vorschläge hat für die Politik, sondern auf die Person drauf.
Ja, das versucht ja der Leitartikler von der Washington Post, Charles Lane, hat ja in der Zeit in einem übersetzten Artikel versucht zu erklären, warum diese Enthüllungen der Presse Donald Trump nichts anhaben können. Also nach der Wahrheit, das Postfaktische. Er beschreibt, dass es auch eine Krise, eine Vertrauenskrise der Medien ist. Das ist im Grunde, ja, die Enthüllungen sind irgendwie fast sogar noch lustig und das bringt den Mann nicht zu Fall. Also auch eine Krise, eine Vertrauenskrise der Medien, nicht nur in Amerika?
Naja, wir haben eine Vertrauenskrise der Institutionen, ob Kirche, Gewerkschaft, Regierungen. Es ist so ein Murren im Hintergrund. Es drängen Stimmen nach vorn, die das alles in Zweifel ziehen. Schauen Sie Pegida, bei uns sozusagen das extreme Beispiel, eine Mischung zwischen Ressentiments, Ausländerfeindlichkeit, Verschwörungstheorien. Das scheint dem schlichten Geist eines Teils der Bevölkerung, ein Drittel, unter Umständen die Hälfte, wir sehen es in Österreich, da ist ja schon die Hälfte dabei, einen entsprechenden Bundespräsidenten vielleicht sogar zu wählen. Das heißt also, dies ist gar nicht so selten vertreten in der Gesellschaft und es hat mit Medien nur bedingt was zu tun. Wir bedienen natürlich das stark. Das heißt, dass wir uns auch erregen, wir zwei nicht, wir sind da vollkommen nüchtern und natürlich ein gutes Beispiel, wie man es richtig macht, aber dass man überhitzt, dass man übertreibt und dann gleich wieder das Thema vergisst und nicht die Hintergründe, nicht die Analyse liefert oder zumindest das nicht so macht, dass es sinnvoll ist. Die Leute finden es dann langweilig und wollen nicht belehrt werden. Also das ist eine komplexe Situation. Und wir sehen es ja auch, sage ich mal, das verfehlt ja die Wirkung nicht. Die Erregung über Donald Trump geht ja nicht entlang den Themen, die er nicht beherrscht. Ja? Was man ja sagen könnte, also pass auf Junge, du bist ja im Kopf jetzt aber nicht ganz dicht, sondern es geht entlang diesen Skandelchen. Und da haben natürlich Leute, die skandalisieren können, durchaus ihre Chancen. Also insofern haben wir ja von Anfang an gesagt, sagen wir von unserer Seite, so klar die Dinge, Verhältnisse zu sein scheinen, dass Hillary Clinton gewinnen sollte. Ob sie das wirklich tut, wird bis zuletzt noch offen bleiben.
Herzlichen Glückwunsch, Herr Lochthofen, zum Literaturnobelpreis. Sie haben ja immer Bob Dylan hochgehalten und das wahrscheinlich nicht ohne Grund. Ich nehme an, dass Sie sich auch sehr gefreut haben und das für eine richtige und gute Entscheidung halten?
Naja, wir haben ja in unserer Radio frei und in unserem Gespräch ja wesentliche Voraussetzungen dafür geschaffen,
aber dass
die Entscheidung gefällt wird. Ich gehe mal davon aus, dass das schwedische Komitee auch unsere Sendung sich ein paar Mal angehört und sagt, na, wenn die zwei so gut von Bob Dylan reden, dann ist der bestimmt ein guter Kandidat. Sicher, sage ich mal, das lag in der Luft seit 20 Jahren, dass es dieses Jahr passierte, war nicht 100% vorauszusehen. Ich hätte im Inneren eher getippt, dass es gibt einen großen Lyriker aus Syrien, angesichts der Kriegssituation, des Konflikts, dass eventuell da eine politische Entscheidung getroffen wird. Wie letztes Jahr die politische Entscheidung getroffen wurde, eine belarussische Autorin zu nehmen. Da ist das Komitee nicht ganz frei, aber das ist in der Geschichte nichts Neues. Also es gibt ja Diskussionen, Bob Dylan ist nun ein Songschreiber, ist das überhaupt wirklich Literatur? Und die Puristen, die ganzen Kritiker, die so großkopfert sind, also in Sendungen sitzen oder Sendungen in Deutschlandfunk oder irgendwo haben, sind ja alle sehr so skeptisch und mit Fingerspitzen wird das angefasst. Nein, das ist Unsinn, das liegt schon in der Tradition des Preises. Wenn wir jetzt daran denken, dass der einzige bedeutende Mann aus Thüringen, der einen Literaturnobelpreis gekriegt hat, den haben Sie natürlich sofort drauf.
Was? Nee.
Rudolf Eucken, Professor in Jena, 40 Jahre lang gelehrt, Philosophie, 1908. Na sagen Sie mal, erst der Mommsen, dann der Eucken. Den kennt heute kein Mensch, da sind Sie befreit.
Ich entschuldige Sie sofort.
Der kannte auch in Deutschland kein Mensch, als er gewählt worden ist. Und im Nachhinein haben Sie auch wieder vergessen, weil er ist sicherlich nicht uninteressant, aber sagen wir mal, für den philosophischen Diskurs des 20. Jahrhunderts nun nicht wirklich entscheidend gewesen. Der hatte das große Glück damals gehabt, dass in Schweden ein großes Interesse für ihn bestand. Das war das einzige Land außerhalb von Deutschland. Da ist er eben halt Nobelpreisträger Literatur geworden. Vor ihm war Mommsen, das war ein Professor, der Geschichte sehr gut vermitteln konnte, also tolle Bücher über Geschichte geschrieben hat. Das heißt, es gab schon immer auch Nobelpreisträger der Literatur, die jetzt nicht wie Thomas Mann oder Hesse oder, sagen wir jetzt aus deutscher Sicht gesehen, ja, sagen wir, mit der hohen Literatur zu tun, mit der großen Literatur zu tun hatten. Insofern glaube ich, ist gut, da hat Bob Dylan das Populäre mit dem wirklich Tiefgründigen verbunden. Man kann ja nur hoffen, dass der eine oder andere da auch mal nachdenkt und vielleicht auch Bob Dylan spielt. Ihn schlage ich ja schon immer vor, dass wir da viel mehr machen müssen davon. Ihre Zuhörerzahl würde sich verdoppeln oder verdreifachen. Also Sie haben alle Chancen in Ihrer Hand jetzt.
Unbedingt. Herr Lochthofen, wir haben jetzt uns die doppelte Zeit genommen. Das war auch angemessen und schön und ich freue mich auf nächste Woche. Wünsche Ihnen bis dahin eine sehr schöne Zeit und bedanke mich bei Sergei Lochthofen.
Ich danke meinerseits und hoffe, dass uns die Zuhörer bis zuletzt zugehört haben. Dankeschön für Ihre Geduld.
Tschüss.